Schön bist du da. Ganz herzlich willkommen. Es freut uns, dass ihr da seid. Trotz Maske, trotz Anmeldung. Mega schön. Und weißt du was? Gott freut sich auch.
Ein Gottesdienst live mitzuerleben ist, glaube ich, etwas Besonderes, etwas Kostbares. Das wird uns, glaube ich, gerade in solchen Zeiten ganz neu bewusst. Im Gottesdienst geht es ja um Beziehungen, um Gemeinschaft, um Ermutigung, Gebet, um Liebe und Vergebung, auch um Worship und Anbetung.
Aber weil wir nur 50 Personen das Geschenk von einem Gottesdienst machen dürfen, haben wir uns entschlossen, unseren Gottesdienst ab heute als Livestream zu übertragen. Danke vielmals all diesen Jungs, die sich da hinten so investiert haben. Das sind so viele Stunden.
Und darum an dieser Stelle ganz ein besonderes Willkommen an die, die jetzt daheim mitschauen. Und geben wir doch denen gerade auch noch mal einen Applaus. Cool, dass sie dabei sind. Wir beten natürlich auch, dass du etwas von dieser Verbundenheit miterleben darfst und durch Gottes Wort heute Morgen auch ganz persönlich darfst gesegnet sein. Und darum wollen wir Gott beten. Und Jesus, wir wollen dir Danke sagen für ja, die Möglichkeit, die wir jetzt hier haben dürfen. Gottesdienst feiern, dich anzubeten, dich erheben, du grosser, wunderbarer Gott. Und ich möchte beten, die, die jetzt gerade daheim sind, wo auch immer das ihr sind, in der Stube, dass der lebendige Gott euch segnet und dass ihr hier einen Morgen haben dürft, wo das Wort Gottes euch wirklich ganz persönlich berührt. Amen.
Und ich möchte beten, Vater im Himmel, für all die, die da sind, die da unter diesen 50 sind, die live dabei sein dürfen, dass du sie auch segnest. Dass sie auf dein Wort hören können, mit einem offenen Herzen. Und etwas mitnehmen, etwas von dem Staunen über dich. Ich bitte dich, dass du Gemeinschaft segnest, so wie es möglich ist. Und uns einfach stärkst für die nächsten Tage. Amen.
Amen. Ich glaube, dass Gott wirklich will, durch sein Wort zu uns reden. Heute, jetzt, in dem Moment, für dich ganz persönlich. Wir sind ja in einer Gottesdienstserie, Bibel lesen mit dem Markus-Evangelium, lesen, zuhören, anhören, staunen, glauben, lernen, anwenden. Wir wollen ganz neu aufmerksam anhören. Eben in die bekannten Geschichten, die wir kennen.
Es geht uns in dieser Serie um Jesus. Wir wollen ihn suchen, entdecken, wir wollen ihn sehen und wir wollen neu staunen über ihn. Er ist unser Fokus. Wir konzentrieren uns ganz auf ihn.
Genau, es geht darum, wer ist Jesus? Viele wissen, was er alles gemacht hat. Aber wir wollen entdecken, wie er es gemacht hat. Was seine Haltung da drin oder den Menschen gegenüber ist. Da geht es um sein Profil, um den Charakter, um seine Persönlichkeit. Wir wollen entdecken, wie Jesus 1. Korinther umgesetzt hat, gelebt hat.
1. Korinther 13 heisst, Liebe ist geduldig, freundlich, sie freut sich über die Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.
Sie ist nicht neidisch, überheblich, nicht stolz oder anstößig, nicht selbstsüchtig, nicht reizbar, nicht nachtragend.
Die Liebe hört niemals auf. Das ist 1. Korinther 13.
Wir sehen in allen Begegnungen zwischen Jesus und den Menschen, wie er 1. Korinther 13 gelebt hat. Menschen werden von Jesus wertgeschätzt, berührt, ermutigt. Jesus kümmert sich geduldig, freundlich, liebevoll um jeden Mensch, unabhängig davon, wie bedeutend oder unbekannt er ist. Wie reich oder arm, wie jung oder alt, wie sündig oder heilig er ist. Es gibt keinen Mensch, der von dieser liebevollen Berührung von Jesus ausgeschlossen ist. Im Markus-Evangelium sehen wir, wie Jesus mit den Menschen redet. Er redet mit einem dämonisch besessenen Einzelgänger und mit einem römischen Statthalter, mit einem Bub und mit einem Synagogenvorsteher, mit einer Gruppe Kind und einer kranken Frau, mit einem reichen Mann und einem blinden Bettler. Er redet mit einem führenden Mann vom jüdischen Volk und mit einem Mädchen. Er redet mit einem hilflosen, gelähmten Mann und er redet mit einer Ausländerin.
All diese Geschichten findet ihr mit den entsprechenden Bibelstellen an der Infowand hier hinten zu dieser Gottesdienstserie. Schaut doch dort mal vorbei. Dort findet ihr ganz viele Textstellen zur persönlichen Vertiefung. Die Wand ist ein Element dieser Gottesdienstserie. Und du bist auch eingeladen, einen persönlichen Beitrag zu gestalten. Es hat Papier und Stift hier auf dem Tisch, Farben, alles Mögliche. Du kannst etwas schreiben, zeichnen, eine Erkenntnis, die du bekommen hast, ein Staunen, ein Gebet formulieren, einfach das, was dir im Herz ist. Die Wand soll anfangen zu leben, jetzt ist sie noch leer. Und wir wollen, dass sie mit diesen Bibeltexten, die wir in dem Markus-Evangelium lesen, wächst und uns als Gemeinde ermutigt.
Ja, genau. Jesus ist wirklich ein Meister von Begegnungen. Beobachte mal, wenn du die Texte so liest in Bezug eben auf 1. Korinther 13 und entdeck, wie er den Menschen auf Augenhöhe begegnet und den Menschen Würde gibt. Schau mal, wie Jesus den Menschen Gelegenheit gibt, ihre Geschichte zu erzählen. Und wenn er wirklich dieser Geschichte auch zulässt, entdeckt, wie Jesus Sachen behutsam anspricht. Er verurteilt nicht, weil er weiß, dass verletzte Menschen sich verschliessen. Schau mal, wie Jesus gegenüber ernst nimmt und wenn er die Sehnsucht nach Gott ganz neu immer wieder entfacht.
Ja, das ist unser Jesus. Und dem wollen wir heute wieder ein bisschen nachspüren. Unsere Freude und Liebe zu ihm ganz neu anfachen lassen. Bist du dabei?
So, ich mag es, dass wir schon mit dem Fleisch angefangen haben und nicht mit der Milch. Wir haben drei spannende Fragen erhalten. Und die erste ist, wieso sagte Jesus, der Geheilte soll niemandem davon erzählen? Und dann gibt es noch eine dazu. Wieso wollte Jesus nicht, dass die Dämonen sagen, wer Jesus ist? Und ich denke, auf beide dieser Fragen, meiner Meinung nach, gibt es eine Antwort. Und die erste ist, es ist eine Wahrscheinlichkeit, Jesus hat selber nicht erwähnt, wieso er das nicht, dass sie das sagen mussten. So, das ist unser erstes Problem mit dem Text. Ist er selber erwähnt es nicht. Auch nicht die Aposteln, die Verfasser von diesen Briefen, hat es auch nicht erwähnt. So, das sind unsere ersten zwei Probleme mit dem Text. Ist niemand sagt wirklich, wieso. Aber ich denke, dass Jesus selber, und nicht nur ich, auch die anderen Leute, die ich nachgeschlagen habe, so andere Theologen, sagt auch, dass höchstwahrscheinlich wollte Jesus selber seine Ziele und Identität in seiner eigenen Zeit offenbaren. Er wollte es bestimmt nicht. Er wollte seine Mission, seine Ziele, die er für sich hingesetzt hat hier auf Erde, wollte er nicht irgendwie, dass jemand anders die Autorität darüber hat, sondern er möchte zeigen, wer er ist in seiner eigenen Zeit. Das ist so die erste Wahrscheinlichkeit, wieso er das sagen, so, dass sie das nicht sagen müssen. Und die zweite ist, für ihn war es auch physisch belastend. Ich meine, jetzt kommt ein Typ, die Israeliten für 400 Jahren, hat Gott noch nicht so wirken gesehen. Und jetzt plötzlich fängt jemand an zu heilen. Und nicht in kleinem Maß, nicht nur ein Typ einmal im Jahr, sondern wirklich Massen. Und das für Jesus wäre eine körperliche Belastung gewesen, das hat er auch gewusst. Und wer es damals war, hat vielen Leuten sind auch einfach dort hingekommen, nicht nur seine Botschaft hören, das war ihnen auch ein bisschen gleich gewesen, aber sie wollten die Heilung haben. Und wir sehen aus durch die Bibel, dass es für Jesus dann schwierig war, auch von Ort zu gehen, weil es einfach so eine große Menschenversammlung hatten. Es ist wie wenn wir zum Beispiel Justin Bieber in die Straße treffen oder so. Es ist nicht die gleichen, aber es gibt den gleichen Effekt. Ich meine, wenn die auf die Straße laufen würden, dann gibt es einfach ein riesen Menschenmengen und es ist einfach Chaos. Und das hat Jesus gewusst. Jesus hat auch gewusst, dass höchstwahrscheinlich, dass Heilung auch manchmal die Leere in Quere gekommen ist, weil Heilung ist auch eine vorübergehende Sache. Wir werden eines Tages sterben, das ist einfach so und das hat Jesus auch damals gewusst. Das ist eine harte Realität vom Leben. Aber er wollte auch, es geht nicht nur um die Heilung, es geht auch um den Heilung mit Gott. Diese Heilung zu Gott ist auch wichtig. Und er hat gewusst, dass sobald das anfängt, sobald das diesen Wort sich verbreiten würde, dann wird es schwierig für ihn, tatsächlich auch zu merken, oder dass die Leute merken, hey, wieso ist Jesus eigentlich da? Und was sollten sie mitnehmen? Und dann die dritte da ist, die Römer hat auch gar keine Versammlung gemacht. So, das war für ihnen eine Bedrohung gewesen, in ihren Herrschaft gewesen. So, für sie war es auch wichtig, dass diese Menschenversammlung auch friedlich waren. So, Jesus wollte auch gar keine Feinden schaffen. Nicht so früh in seiner Mission, weil jetzt sind wir schon in Kapitel 2 und Kapitel 3. Es ist ziemlich früh in seinem Dienst. Und die Römer sind so eine große Menschenversammlung auch mit extrem Gewalt entgegengekommen. So, das war zu der ersten Frage. Und zu der zweiten Frage, und das ist, ich denke, das ist eine sehr schwierige. Aber wieso ist die Sünde den Heiligen Geist lästern, also wieso ist die Sünde den Heiligen Geist lästern so unverzeihlich? Und ich denke, bei dieser Stelle sind wir alle vorbeigekommen und gedacht, wow, das ist hart. Und das heißt, wir kennen es als Blasphemie gegen den Heiligen Geist. Und was bedeutet das genau? Wir finden das auch, die Bibel ist wirklich leise über dieses Thema. Wir finden es wieder in Hebräer und zwischen Paulus und Hebräer und die andere sagt niemand wirklich viel darüber und in Hebräer finden wir nur ein paar Sätze dazu und nicht, das ist nicht ausführlich hingeschrieben worden. Aber wenn wir jetzt den Text anschauen, dann sehen wir, dass die Schriftgelehrten sagen, das, was Jesus tut, gleichen sie mit Satan. So, sie haben das Gute mit Böse verwechselt. Sie haben gesagt, ja, er hat höchstwahrscheinlich den Geist von Beelzebul in sich. Und sie benutzen diese Logik und greifen somit auch den Geist Gottes direkt an. Und sie wollten mit dieser Logik auch Menschen von Jesus wegziehen, weil das ist dann anscheinend den Reich Satan, die jetzt hier stattfinden würde und Menschen wegnehmen von ihnen. Sie merken auch für sich selber jetzt, die Schriftgelehrten da, dass es ein Problem gibt für ihnen, weil sie wollten die Macht über die Menschen haben. Die Sadduzäer, Pharisäer, die waren ziemlich, haben den Tempel unter Kontrolle gehabt und sie wollten natürlich auch die Macht so haben und jetzt kommt ein Typ und der läuft das alles in den Quere. Aber was für uns jetzt wichtig wäre, und das sehen wir auch jetzt bei den Schriftgelehrten und Pharisäer und Sadduzäer sehr gut. Sie haben ihren Herzen verhärtet gegenüber Gott. So jetzt ist Gott tatsächlich im Mensch aufgetaucht und er steht vor ihnen und sie erkennen das gar nicht. Und sie fängt an, das Gute mit dem Böse zu verwechseln. Und so das Problem war nicht unbedingt, dass sie jetzt, oder die Sünde war nicht unbedingt, dass sie jetzt nicht Vergebung fragen konnten für ihren Taten da, aber dass sie das auch nicht wollten. Sie wollten einfach nicht Jesus zuhören. Sie haben auch, das sehen wir auch später im Evangelium, dass sie auch Pläne dann angefangen haben zu machen, sodass sie Jesus töten können. Und sie merken gar nicht mehr, dass Gott tatsächlich etwas machen will. So, was auch für uns spannend ist, und das habe ich auch gesehen bei anderen Theologen, die sagen einfach, das ist eine jahrelange Entstehen und das ist eine aktive, absichtliche Entscheidung gewesen. So, was für uns wichtig ist heute ist, über diese Frage ist nicht, passiert es in einem Moment? Nein. So, das ist mal gut zu wissen. Es passiert über Zeit. Das sehen wir bei Pharao. Pharao hat auch eine gute Möglichkeit gehabt, sich umzukehren, sich nach Gott zu wenden. Die Plagen ist passiert, er hat viele Chancen gehabt. Aber man merkt, sein Herz ist verhärtet, so in der Maße, dass Gott nicht mehr reinreden kann. So, das ist eine aktive Entscheidung. Und John Piper fasst es in meiner Meinung am besten zusammen in seinem Blog. Ich lese es einfach vor. Für die Christen von heute brauchen wir nicht einen bestimmten Moment der Sünde zu fürchten, sondern eine Art von Herzenshärte, so, die Jesus als wahr ansieht und doch weggeht. Mit einer Art von Herzenshärte heißt es einfach, du entscheidest dich gegen seine Wirkung, du entscheidest dich gegen das, was er machen will und auch, du tust auch gar kein Buße mehr. Irgendwann fängst du an, Böse als Gutes zu sehen und Gute als Böse zu sehen. So diese Verwechslung kommt. Und dein Herz ist so hart geworden, oder Herz von einem Menschen ist so hart geworden, dass man gar nicht mehr Buße tun kann. Und das ist so, ich hoffe, das hilft. Wenn ihr noch Antworten habt dazu, bitte schreibt mir. Ich möchte auch noch weiter lernen. Und ich denke, für uns ist das einfach wichtig, wenn wir merken, und das kann ich nicht genug sagen, es ist nicht so, diese Blasphemie gegen den Heiligen Geist passiert nicht in einem Moment, sondern es ist eine jahrelange Entscheidung. Und ich denke, für uns ist das wichtig, wenn wir merken, hey, ich habe was in meinem Leben und ich möchte das wieder gut machen mit Gott, dass wir das machen. Und ich denke, wenn wir diese Haltung noch haben, und es geht mega hier um eine Haltung, wenn wir diese Haltung noch haben, blöd ausgedrückt, dann sind wir noch im grünen Bereich. Dann müssen wir müssen das nicht fürchten. Gottes Geist will uns, dass den Heiligen Geist will, dass wir in einer Beziehung zu Gott stehen und dass wir auch diese Rechenschaft ablegen und dass wir auch ihm um Vergeben bitten. So, wir müssen gar keine Angst davor haben. Und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, wenn ihr Fragen habt noch dazu oder was auch immer, dass ihr auf Peter zukommt oder auf die Älteste oder die andere Leitung oder einfach wie auch immer. Wohin immer du gehst für deine Hilfe, geistliche Hilfe, geh zu ihnen, bete darüber nach und ich denke, Gott wird euch auch in dem begegnen.
Das Handeln von Jesus zielt darauf hin, den Jüngern wieder einmal mehr zu zeigen, wer er ist. Er hat zu ihnen geredet. Er hat sie gesehen lassen, wie mächtig das er ist. Er lässt sie zuhören, wenn er mit den anderen redet. Und sie sehen in dem Moment seine Herrlichkeit und sie erfahren seine Liebe und Sanftmut. Da wieder 1. Korinther 13.
Ja, wir dürfen das in den Bibeltext heute Morgen entdecken. Wir lesen die nächsten Kapitel im Markus-Evangelium. Und wir wollen dich einfach einladen, nicht selber zu lesen, sondern zu hören. Jetzt darfst du einfach zurücklehnen und aufnehmen. Und dein Herz öffnen, deinen Verstand und Jesus anschauen. Wir hören Kapitel 4 bis zu Vers 34.
Hört zu, ein Bauer ging hinaus, um zu säen. Manche der Samenkörner, die er auf dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halme erstickten, sodass sie keine Ähren trugen. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte mit dem 30-, 60-, ja 100-fachen Ertrag ein. Und er schloss mit den Worten: Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Als Jesus später mit den 12 Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, allein war, fragten sie ihn: Was bedeuten deine Gleichnisse? Er erwiderte: Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich das Schriftwort erfüllt: Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Deshalb werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Aber wenn auch ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wer wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen, die ich euch noch erzählen werde? Der Bauer, von dem ich sprach, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt. Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihnen alles weg. Die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die die Botschaft hören und mit Freude aufnehmen, aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief und wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben sie wieder auf. Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf die Menschen, die die gute Botschaft hören und annehmen. Doch sie wird von Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reiche Frucht bringen. 30, 60, ja 100-mal so viel, wie gesät wurde. Dann fragte Jesus sie: Würde etwa jemand eine Lampe anzünden und sie dann unter ein Gefäß oder ein Bett stellen, um das Licht zu verbergen? Natürlich nicht. Eine Lampe wird auf einen Ständer gestellt, wo ihr Licht leuchten kann. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen, und was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. Wer hören will, soll zuhören und begreifen. Und hört genau hin. Der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, wird an euch angelegt werden. Und es wird euch noch mehr gegeben werden. Dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht zuhören will, wird selbst das genommen werden, was er hat. Jesus fuhr fort: Ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus. Ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Jesus fragte: Wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Womit könnte ich es vergleichen? Es ist wie ein winziges Senfkorn. Obwohl das Senfkorn zu den kleinsten Samenkörnern gehört, wächst es doch zu einer der größten Pflanzen heran, mit langen Zweigen, in denen die Vögel Zuflucht finden. Jesus verwendete viele solche Gleichnisse, um die Menschen so zu lehren, dass sie es begreifen konnten. In der Öffentlichkeit lehrte er ausschließlich durch Gleichnisse. Aber wenn er dann später mit seinen Jüngern alleine war, erklärte er ihnen ihre Bedeutung.
Ja, Jesus lehrt Menschen, indem er Gleichnisse erzählt. Das sind Geschichten, wo geistliche Wahrheiten durch vertraute Situationen veranschaulichen.
Da hat Jesus Gott von sich selber geredet. Er ist der Bauer, der die Saat grosszügig, oder nicht nur grosszügig verteilt, sondern überaus verschwenderisch. Er verteilt sie allen, nicht nur denen, die das Herz mit dem besten Boden anbieten.
Das ist wieder 1. Korinther 13. Grosszügig und unvoreingenommen.
Er hat von unserem Herz geredet. Und ich frage mich, wie ist denn mein Herz? Wie Johannes der Täufer will auch ich mit meinem Leben wirklich ein Hinweis sein auf Jesus. Mit meinen Wort und Tat, mit meiner Liebe, mit meiner Empathie will ich Menschen zu ihm führen. Ich wünsche mir ein Leben, das von dieser Leidenschaft von Jesus erfüllt ist. Und ein Herz, das für meinen Erlöser brennt.
Wir haben jetzt auch gerade vom Licht gehört und da kommt mir in den Sinn, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Aber es kommt mir auch in den Sinn, dass er mir einen Auftrag gegeben hat und gesagt hat, du bist das Licht der Welt, weil er in mir lebt. Und ich frage mich, wie viel Licht strahlt mein Leben aus? Bin ich eher 20, 75 oder sogar 100 Watt Glühbirne? Wir hören weiter, Kapitel 4, 35 bis 41.
Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen?
Wie kann denn Jesus in einem solchen Moment noch so ruhig in dem Schiff schlafen? Es gibt so viele Sorgen und Ängste, wo wir den Schlaf rauben könnten und das manchmal auch tut. Zu dieser bekannten Geschichte möchte ich etwas sagen. Der See Genezareth ist eigentlich ein sehr idyllischer See. Aber er liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel und ist umgeben von Bergen. Von Zeit zu Zeit gibt es dort sogenannte Fallwind, wo senkrecht so auf die Seeoberfläche stoßen und wo sie innerhalb von wenigen Minuten in ein aufgewühltes Meer mit 6 Meter hohen Wellen verwandeln können. Es eigentlich ein Ereignis, das genauso schnell, wie es gekommen ist, auch wieder vergeht. Und dann liegt der See so ruhig da wie voran. Wir wissen, die Jünger sind erfahrene Fischer, die ihr Leben damit verbracht haben, auf dem grossen See zu fischen. Und nach dem langen Tag mit Jesus und vielen Menschen freut sie sich vermutlich auf einen entspannten Feierabend und eine gemütliche Bootsfahrt ans andere Ufer. Und dann erleben sie eben genau den Sturm, den sie um ihr Leben fürchten lässt. Obwohl wahrscheinlich die wenigsten von uns schon mal tatsächlich in Seenot geraten sind, ist die Geschichte, glaube ich, ein gutes Bild für plötzlich im Leben auftretende äußere Bedrohungen. Lebenskrisen stehen meistens unangemeldet vor der Tür. Wie ein Sturm, der aus heiterem Himmel in unser Leben einbricht und uns den Boden unter den Füßen einfach wegzieht. Wir kommen jetzt mit der Angst zu tun über und merken, dass es nichts nützt, gegen die Angst anzukämpfen. Es ist wie bei den Jüngern im Boot. Sie versuchen, das Wasser irgendwie rauszuschöpfen, aber für jeden Kübel, wo sie rauskippen, schwappt es mehrfaches an Wasser gerade wieder rein. Ich glaube, so ist es auch mit der Angst. Je mehr wir gegen diese Angst ankämpfen, desto mehr geraten wir in ihre Bann. Es ist eigentlich ein aussichtsloser Kampf in dem Moment. Es ist ein interessanter deutscher Begriff. Angst hängt mit Enge zusammen. Unser Blick in solchen Moment verengt sich, wenn wir Angst bekommen. Wir sehen keinen Ausweg mehr aus dem, was uns bedroht. Wir sind nicht mehr in der Lage, nach kreativen Lösungen zu suchen. Am Ende erstarren wir, starr vor Angst. Und genau wir fragen, hey Gott, wo bist du? Wo bist du, wenn ich Angst habe, wenn mir das Wasser eben bis zum Hals steht? Und im biblischen Bericht sehen die Jünger eben den schlafenden Jesus und die Frage, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Irgendwie nachvollziehbar, oder? Wo Jesus aufsteht, redet er mit Wind und Wellen wie mit einem Dämon. Augenblicklich beruhigt sich nämlich der Sturm. Auf den ersten Blick handelt es sich da um eine Wundergeschichte, um ein Erstaunen, um Gottesfurcht und Anbetung auslöst. Wir fragen mit den Jüngern, was ist das für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen? Erst bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass eigentlich die Pointe dieser Geschichte an einer ganz anderen Stelle liegt. Jesus fragt seine Jünger, warum habt ihr kein Vertrauen? Mit dieser Frage wird Jesus sie nicht bloßstellen. Er handelt übrigens auch da nach 1. Korinther 13. Vielmehr erinnert er sie daran, dass sie aufgrund von den Erfahrungen, die sie schon mit ihm x-mal gemacht haben, eigentlich ein stärkeres Vertrauen in Gott haben sollten. Wie oft bin auch ich im Sturm, erlebe Hindernisse, habe Angst, keine Sorgen, die mich lähmen und zum Verzweifeln bringen. Aber da ist jemand an meiner Seite. Da ist jemand tatsächlich an meiner Seite, jemand, der grösser ist als jede Welle. Er hat einen Plan, wenn ich nichts mehr verstehe. Er hat Wort, wenn ich keinen Ton mehr rausbringe. Wenn ich einsinke, zieht er mich auf. Er schenkt Ruhe in meinem Stress, weil er Vollmacht hat. Stürme sollten mich immer wieder daran erinnern, dass ich vertrauen kann. Dass ich keine Angst haben muss, selbst wenn mir das Wasser eben bis zum Hals steht. Wenn Jesus in meinem Boot ist, wenn Jesus in meinem Boot ist und wenn er in deinem Boot ist, vor was muss ich denn noch Angst haben?
Gell, die Jünger sind so normale Menschen, wie ich. So benehmen sich Menschen in grosser Not. Sie fürchten sich, obwohl Jesus mit ihnen im Schiff ist. Mir ist aufgefallen bei diesem Text, man kann in Not geraten, auch wenn Jesus dabei ist. Und sie haben ihn mit einem Vorwurf aufgeweckt. Herr, ist es dir ganz egal, dass wir umkommen? Sie meinen, Jesus hätte sie vernachlässigt. Hast du das auch schon gedacht? Ganz anders geht es Jesus. Es ist der gleiche Sturm für ihn wie für die Jünger. Und er schläft ganz geborgen und ruhig. Wow, das ist Jesus. Es gibt noch eine ähnliche Begebenheit im Markus-Evangelium. Man könnte meinen, dass Jesus die Lektion für die Jünger noch einmal wiederholt. Wieder sind sie in Not. Und eigentlich hat das mal Jesus sie selber in die Not hineingeschickt. Wir greifen ein bisschen vor und hängen das Kapitel 6, 45 bis 52 an.
Gleich darauf befahl Jesus seinen Jüngern, wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. In der Nacht befanden sich die Jünger in ihrem Boot mitten auf dem See und Jesus war allein an Land. Er sah, dass sie in ernster Gefahr waren und mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Gegen 3 Uhr morgens ging er über das Wasser zu ihnen. Er wollte an ihnen vorübergehen, Doch als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Sie waren zu Tode erschrocken, als sie ihn sahen. Doch Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, sagte er. Ich bin es. Habt keine Angst. Dann stieg er ins Boot und der Wind legte sich. Sie staunten über das, was vor ihren Augen geschah. Sie hatten immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutete, denn ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht.
Ist dir aufgefallen, dass es im Vers 48 geheißen hat, er sah, dass sie Not litten? Wie gut sind die Augen von Jesus. Er sieht die Not. Und er kommt. Aber erst am Morgen um 3 ist er gekommen. Wie lange haben sie da schon Angst gehabt? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in dieser Nacht an Jesus gedacht haben und an seine Worte im letzten Sturm. Aber eben, jetzt ist er nicht da. Und dann hat es auch noch mal etwas Komisches geheissen. Er wollte an ihnen vorübergehen. Es scheint, als hätte er es gar nicht so brisant zum Helfen. Ob er recht auf den Hilfeschrei gewartet hat? Tja, dann wartet er vergeblich. Sie schreien zwar schon, aber nicht um Hilfe, sondern aus Angst, weil sie ihn für ein Gespenst gehalten haben. Das ist eine traurige Geschichte, gell? Aber dann steht da etwas ganz Schönes. Vers 50. Er redete mit ihnen. Und er trat zu ihnen ins Schiff. Ohne Tadel, ohne Vorwurf. Wir sehen auch da wieder sein Handeln gemäss 1. Korinther 13. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht.
Und du? Und du? Und du auch daheim? Was macht das mit dir, wenn das hörst, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht? Gibt dir das Mut? Gibt dir das Zuversicht? Gibt dir das auch Trost? Er kommt zu dir in deinem geschüttelte Boot. Zmitzt in Sturm und Gefahr. Das darfst du glauben und persönlich in Anspruch nehmen. Wir hören weiter, Kapitel 5.
So gelangten sie an die andere Seite des Sees ins Gebiet der Gerasener. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn in Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief: Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen: Verlass diesen Mann, du böser Geist. Dann fragte Jesus: Wie heißt du? Der Geist erwiderte: Legion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Wieder und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. Lass uns in diese Schweine fahren, flehten die Geister. Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall herbeigelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Als das die Leute sahen, bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und den Schweinen geschehen war, erzählten es den anderen. Da baten sie Jesus, fortzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm: Nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der 10 Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm zu ihr und lege ihr deine Hände auf. Mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte: Wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat dich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht: Deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus: Hab keine Angst, glaube nur. Er wies die Menge an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging hinein und sagte zu ihnen: Warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen 3 Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm: Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt und alle waren sehr darüber erstaunt. Jesus befahl ihnen, niemandem zu erzählen, was geschehen war, und sagte, sie sollten ihr etwas zu essen geben.
Staunen, Gottes Herrlichkeit, Gottes Macht wird einmal da mehr wieder sichtbar. Krankenheilung. Schon letzten Sonntag haben wir davon gelesen. Und das wird weitergehen im ganzen Markus-Evangelium. Und darum haben wir gesagt, nächsten Sonntag schauen wir uns ein bisschen genauer an, Jesus und die Kranken, wenn er da weiter mit ihnen oder ihnen begegnet ist. Und jetzt, Manuela, lesen wir weiter, Kapitel 6, 1 bis 29.
Jesus verließ diesen Teil des Landes und kehrte mit seinen Jüngern in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Am folgenden Sabbat begann er in der Synagoge zu lehren. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten, wo hat er nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Er ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier unter uns und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet wird überall verehrt, nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Danach zog Jesus von Dorf zu Dorf und lehrte die Menschen. Er rief seine 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Er befahl ihnen, nichts mitzunehmen, außer einem Wanderstab. Keine Nahrung, keine Tasche, kein Geld. Sie sollten Sandalen anziehen, aber kein zweites Hemd bei sich tragen. Wenn ihr in ein Dorf kommt, seid immer nur in einem Haus zu Gast, sagte er. Und wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid oder man euch nicht hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzukehren. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. König Herodes Antipas erfuhr schon bald von Jesus, weil die Leute überall von ihm sprachen. Manche sagten, er muss Johannes der Täufer sein, der wieder lebendig geworden ist. Deshalb kann er solche Wunder tun. Andere hielten Jesus für den Propheten Elia. Wieder andere glaubten, er wäre ein Prophet wie die anderen großen Propheten der Vergangenheit. Als Herodes von Jesus hörte, sagte er, Johannes, den Mann, den ich enttaubten ließ, ist von den Toten auferstanden. Denn Herodes hatte Soldaten ausgesandt und Johannes verhaften und einsperren lassen, um Herodias einen Gefallen zu tun. Sie war die Frau seines Bruders Philippus gewesen, aber Herodes hatte sie geheiratet. Johannes hatte Herodes immer wieder gemahnt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zu heiraten. Herodias hasste Johannes und hätte ihn am liebsten umgebracht. Doch ohne die Zustimmung des Herodes war sie machtlos. Herodes dagegen achtete Johannes, den er als guten und heiligen Mann kannte, und er sorgte für seinen Schutz. Auch wenn ihn dessen Worte jedes Mal beunruhigten, hörte er ihm trotzdem gern zu. Endlich bot sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. Herodes gab an seinem Geburtstag ein großes Fest für seine Beamten, Offiziere und die führenden Bürger Galiläas. Seine Tochter, die ebenfalls Herodias hieß, kam herein und führte einen Tanz auf, der allen sehr gefiel. »Bitte mich um was immer du willst«, sagte der König zu dem Mädchen, »ich werde es dir schenken.« Und er schwor, ich gebe dir alles, was du willst, und wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Ihre Mutter sagte, bitte um den Kopf von Johannes dem Täufer. Das Mädchen lief zum König zurück und sagte zu ihm, ich will den Kopf von Johannes dem Täufer, jetzt gleich, serviert auf einer Schale. Da wurde der König sehr traurig, aber er wollte vor seinen Gästen seinen Schwur nicht brechen. Also schickte er einen Henker ins Gefängnis, der Johannes den Kopf abschlagen und ihm bringen sollte. Der Soldat enthauptete Johannes im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf einer Schale herein und überreichte ihn dem Mädchen und sie gab ihn ihrer Mutter. Als die Jünger des Johannes hörten, was geschehen war, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.
Wir haben gesehen, die Aussendung von den Jüngern, die Ausrüstung. Wie sieht das aus? In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie gut, dass er nicht nur die Aufgabe gibt, sondern letztlich auch die Ausrüstung dazu.
Ja, was soll jetzt an äusserer Ausrüstung mitnehmen? Man gehört nicht viel. Ein Stab, ein paar Schuhe und ein Gewand. Das ist wirklich nicht viel. Und um uns ja nicht im Unklaren darüber zu lassen, sagt Jesus auch noch, was sie nicht mitnehmen sollen. Es scheint, als sei er dabei gewesen, wo sie ihren Koffer gepackt haben. Er sagt, nein, keine Tasche zum Sammeln. Kein Brot auf Vorrat. Kein Geld für alle Notfälle. Nicht mal ein zweites Gewand. Nichts für morgen. Warum auch nicht?
Ich glaube, Jesus würde Ihnen sagen, ich sorge für das Morgen. Trachtet ihr heute nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Matthäus 6, 33. Wenn wir gehört haben, er gibt Aufgabe, er gibt Ausrüstung, er bestimmt das Gepäck, er übernimmt Verantwortung und Versorgung, er ist der Meister, er ist der Chef. Und wenn ich jetzt durchschaue, an die Tour, glaube ich, machen wir hier, Manuela, einen Punkt. Es wäre schade, wenn wir jetzt hier einfach durchsausen würden, wie die weiteren Verse. Und machen wir einfach nächstes Mal weiter, Kapitel 6 von Vers 30 an.